Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Jeden Mittwoch gibt es einen Podcast der Internationalen Stadt vom Projekt Vielfalt Leben in Ulm. Und jedes Mal haben wir einen Gast und einen Experten. Und heute begrüße ich sehr herzlich den Diplompädagogen Frank Buchheit. Er ist beim Referat Prävention der Polizei beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Und mit ihm reden wir über die Thematik Hate Speech. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo, herzlich willkommen.
Du machst Prävention bei der Polizei und ein Schwerpunkt, den ihr gewählt habt, ist Thema Hate Speech, Interaktion, reales Leben online. Da geht es zunächst mal um die Schwerpunktgruppe Schüler mit eurem Projekt Bitte Was. Erzähl doch mal kurz, was ihr denn da so macht mit den Schülern bei dem Bitte Was-Projekt.
Bitte Was ist auch ein sehr gutes Projekt, was aber von der Schule Baden-Württemberg angeboten wird. Wir machen unser Programm Zivilcourage im Netz. Ich finde es aber sehr schön, dass das auch in einem Atemzug genannt wird, weil wir zum Stück weit das ergänzen, was die Schule in Baden-Württemberg sowieso zum Thema Hate Speech macht, die eher von einem Bildungsplan herkommt, von einem Bildungscharakter. Und wir als Polizei ergänzen das Ganze noch um sozusagen die harte Grenze, wo dann die Strafbarkeit einsetzt, wo also sozusagen auch die Polizei ein Interesse daran hat, Straftaten zu verfolgen, beziehungsweise aus einer Opferperspektive heraus betrachtet, es dann auch immer eine Möglichkeit ist, Straftaten oder womöglich strafbare Handlungen bei der Polizei oder bei verschiedenen Hilfedienststellen anzuzeigen.
Ihr klärt also auf, was geht und was geht nicht im Netz, was darf man nicht, und noch unter dem besonderen Hinweis, dass es ja eine Gruppe von Jugendlichen ist, die unter 18 Jahren alt sind. Das ist auch eine neue Thematik. Was darf ich jetzt im Netz? Darf ich meine Meinung frei äußern? Wahrscheinlich schon, das hoffe ich zumindest mal. Beleidigen würde ich keinen dürfen. Wie sind denn da so die Abgrenzungen?
Genau, also wir sind ein freiheitlicher Staat. Insofern ist erstmal das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, auf Religionsfreiheit und so weiter, sind die Grundfesten unseres Staats, unserer Gesellschaft. Insofern darf jeder an sich eigentlich sagen, was oder schreiben, was er oder sie will. Aber natürlich, sobald ich die Rechte anderer Menschen damit einschränke oder sie angehe, sie beleidige, da ist eben dann das Recht davor, das wiederum die anderen schützt vor der Aussage. Bedeutet, es gilt auf jeden Fall die Meinungsfreiheit, aber das hat eine Grenze bei beispielsweise einer Beleidigung. Beleidigung ist ein Antragsdelikt, kann also auch strafrechtlich verfolgt werden. Und was uns dann eben auch Sorge bereitet, sind Dinge, die ab so einer gewissen Graustufe anfangen, wo etwas angedeutet wird, wo Gruppen abgewertet werden, aber das Ganze noch nicht so richtig habhaft ist. Also wo man abstrakt was gegen Ausländer, gegen Dunkelhäutige, gegen und so weiter und so fort verschiedene sozialen Gruppen sagt, weil wir kommen damit eigentlich in den Bereich von Hate Speech rein, also wo Rassismus, wo Fremdenfeindlichkeit, wo insgesamt eine menschenfeindliche Grundhaltung durchschimmert oder dann eben auch deutlich wird. Und das hat natürlich dann spätestens da Grenzen, wo das beispielsweise in eine Volksverhetzung reinmündet, wo ich also bewusst dann auch zu Gewalt gegenüber Gruppen aufrufe, aber auch schlicht und ergreifend, den Fall hatten wir in letzter Zeit leider viel zu häufig, dass beispielsweise Schüler Chatgruppen auf WhatsApp oder sonstigen Messenger-Diensten aufgefallen sind, wo dann Hitlerbilder, Hakenkreuze und so weiter rumgeschickt wurden und das Ganze in Anführungszeichen nur lustig gemeint war. Aber es ist in Deutschland einfach so, dass Hakenkreuze in der Öffentlichkeit und eine Schüler-Chatgruppe ist Öffentlichkeit, nicht gezeigt werden dürfen, aus Respekt vor dem Andenken der damals geschädigten Personen, Juden, Sinti, Roma und so weiter und so fort. Bedeutet, da kommen wir in Grenzen rein, wo sich auch Polizei und Staatsanwaltschaft für das interessieren und das ahnden, um Opfer damit zu schützen. Und das ist einfach diese harte Grenze dann zur Strafbarkeit. Und darauf wollen wir gerne hinweisen, weil viele, insbesondere junge Menschen, das noch nicht wissen und dann vielleicht Fehler begehen, ohne dass sie wirklich wissen, dass sie damit einen Fehler begehen können.
Gibt es eine Definition, eine rechtliche Definition von Hate Speech, um das eben abzugrenzen gegen nur freie Meinungsäußerung oder Satire?
Hate Speech ist eigentlich eher ein kriminologischer Begriff, der aus dem Englischen kommt, wie der Begriff ja schon ausdrückt. Also man hat versucht, es zu übersetzen in Hassrede oder so. Aber es bleibt tatsächlich eine weiche Grenze. Es gibt parallele Geschichten noch, Cybermobbing, Fake News, populistische Äußerungen. Und es ist insgesamt so eine Art Wolke, so ein unbestimmtes Feld, wo einiges dabei ist, was noch Meinungsfreiheit ist, anderes, was eher kritisch ist und dann auch tatsächlich Dinge, die dann die, und das sind leider halt relativ viele strafrechtliche Paragraphen, die da betroffen sein können, die dann tatsächlich strafrechtlich relevant sind. Da machen wir natürlich mit jungen Menschen, wir wenden uns insbesondere ab junge Menschen ab der 7. Klasse oder ab 13 Jahren, da machen wir mit denen keine Rechtsschulung, sondern wir sind fest der Überzeugung, dass eigentlich bei den jungen Menschen so eine Art Bauchgefühl da sein müsste, ab wann sie Leute verletzen mit ihren Aussagen, beziehungsweise dass sie von sich aus einfach sagen können, also wenn mich so jemand ansprechen würde oder adressieren würde, dann fühlt sich das bei mir komisch an. Und genau dieses Bauchgefühl wollen wir schärfen. Und das müssen ja nachher alles nicht Juristen sein, wenn wir fertig sind. Aber sie sollten dann eben schauen, ab wann es sozusagen kritisch wird und ab wann sie mit Gleichaltrigen, mit Eltern oder mit Lehrerinnen und Lehrern, Sozialarbeitern etc. in den Kontakt treten sollten, um sich oder auch, wenn sie es von anderen mitbekommen, diese zu schützen.
Also kann man mit dem gesunden Menschenverstand eigentlich die Sache am besten erklären, wenn du sagst, die Übergänge sind fließend und es gibt Graubereiche.
Das ist das, was wir gerne bei jungen Menschen anbieten. Wir bieten auch eine Elternveranstaltung zu dem Programm an oder auch eine Veranstaltung für Lehrerinnen und Lehrer. Da würden wir dann ein bisschen mehr auch auf die harten Grenzen zur Strafbarkeit eingehen. Aber gerade die Volksverhetzung ist juristisch, sagen wir, nicht ganz einfach zu erklären. Und das versuchen wir auch gar nicht bei 13-Jährigen. Wie gesagt, weil wir überzeugt sind, und das ist auch das, was uns Lehrerinnen und Lehrer zurückgespiegelt haben, dass schon dieses Rechtsempfinden bei jungen Menschen da ist, wenn man mal aus der Situation rauskommt, wenn man mal mit kühlerem Kopf drüber nachdenkt, dass das da gerade vorhin einfach nicht richtig korrekt war.
Kannst du da mal ein paar konkrete Beispiele geben, wo du sagst, das würde noch gehen, da wird es schon kritisch?
Also die Klassiker-Themen, die wir auch im Internet immer wieder finden, sind eben die Abwertung von Menschen mit einer Fluchtbiografie, von Menschen, die wie auch immer anders aussehen als diejenigen hier, also Migrantinnen und Migranten. Und was natürlich gehen würde, beispielsweise, wenn ich selbst jetzt schlechte Erfahrungen mit Menschen in der Schule gemacht habe, die womöglich Migranten sind, dann kann ich schon sagen, also ich möchte jetzt keine Beispiele nennen oder zitieren, aber ich kann da schon Kritik dran äußern. Ich kann auch an der Migrationspolitik der Bundesregierung, der EU und so weiter schon Kritik äußern. Es wird nur dann schwierig, wenn ich einzelne Menschen für die Taten einer ganzen Gruppe verantwortlich mache und dann beispielsweise sage, die Schweizer sind dafür schuld, dass bei uns das und das Schlimmes passiert. Da kommen wir dann in diesen Graubereich rein. Und spätestens, wenn man das dann noch verknüpft mit, wenn du also nächstes Mal einen Schweizer triffst, dann musst du das und das tun. Und mit das und das meine ich etwas verbale Gewalt oder handgreifliche Gewalt. Dann sind wir also wirklich in dem Bereich drin, was nicht mehr geht. Ich habe bewusst die Schweizer genommen, weil die selten genommen werden. Die ganzen anderen Gruppen werden viel häufiger genannt. Mhm.
Muss ich mir jetzt als Elternteil gleich Angst haben, wenn ich jetzt bei meinem Kind im Chatverlauf solche Symbole sehe? Weil es ist ja, gehört ein bisschen ja zum Entwicklung der Jugendlichen dazu, aufzubegehren, sich abzugrenzen und auch zu provozieren. Steckt dann da immer schon eine Haltung dahinter oder ist es teilweise auch wirklich unbedacht?
Ich würde es eher harmlos erstmal sehen. Es gehört zu einem tatsächlich jugendlichen Testverhalten mit dazu, mal zu schauen, wo da die Grenzen sind. Und wir wissen das alle aus der eigenen Biografie, mal irgendwo in der Situation starke Worte zu verwenden, fühlt sich erstmal cool an. Und das ist aber meist nicht ernst gemeint, sondern eigentlich eher so ein, ja, mal auf den Putz hauen, mal gucken, wo die Grenzen sind. Bis dahin noch soweit okay. Aber es gehört meiner Meinung nach reflektiert, genauso wie man im elterlichen Kontext sagt, solche Sprache möchte ich bei mir am Essenstisch nicht hören, müsste man halt eben genauso erzieherisch auf junge Menschen hinweisen oder hinwirken, dass solche Sprache oder solche Schrift dann eben in Chatgruppen eigentlich auch nichts zu suchen hat und dass man sehr wohl Kritik äußern kann, aber halt aufpassen muss, dass man anderen nicht gleichzeitig wehtut. Das ist eben für uns der Hintergrund, weswegen wir dann teilweise von einem kriminogenen Faktor sprechen, also einem Faktor, der in Richtung Kriminalität weist, dass wir Erkenntnisse haben aus verschiedenen Dunkelfeldstudien, dass das sich verselbstständigen kann, dass sich dann so ein gewisses Hin und Zurück ergibt, dass man auf eine Beleidigung wieder mit einer Beleidigung reagiert und so weiter. Und das sind dann Dinge, wo das eine Eigendynamik bekommt. Und da beginnt es dann kritisch zu werden. Da müsste man dann mit Prävention oder mit Intervention von Elternseite, aber auch gerne von Gleichaltrigen drauf reagieren, dass man sagt, also das, was du da geschrieben hast, das war echt doof, um einen freundlichen Begriff zu verwenden.
Jetzt hast du ja gesagt, ein Chat ist ja öffentlich. Man hat man ja vielleicht subjektiv gefühlt, okay, wenn ich mich mit meiner Klasse zu 30 in einem Chatroom befinde, ist es ja privat. Ja, aber das ist eine öffentliche Sache. Das heißt, man kann nicht sagen, das ist ja nur eine private Meinungsäußerung. In dem Zuge kann ich das ja gerne anbringen. Was kann ich denn jetzt machen, entweder als Elternteil oder auch als Jugendlicher, wenn ich merke in meinem Umfeld, da schießen einige über das Ziel hinaus, da werden Bilder oder Videos gezeigt, da werden Sprüche losgelassen. Wohin kann ich mich denn da wenden?
Also erstmal ist sich jeder selbst da der Nächste. Das meine ich jetzt nicht den Individuellen, sondern auch da haben wir Erkenntnisse aus der Forschung. Die meisten, die so etwas mitbekommen, sind Gleichaltrige. Logischerweise im Klassenchat befinden sich Gleichaltrige, aber auch in anderen Newsgroups und so weiter befinden sich Gleichaltrige. Und das ist genau der Punkt, weswegen wir Zivilcourage an der Stelle vorantreiben. Weil ich will von meinem Freund nicht, dass er da irgendwo abrutscht in Beleidigung und Gegenbeleidigung, in so ein Wechselspiel. Ich will auch nicht, dass meinem Freund dann was Schlimmes droht, wenn tatsächlich die Grenze zur Strafbarkeit überschritten ist. Das bedeutet, ich als Freund von jemandem, als Gleichaltriger, als Mitschüler, kann dann zivilcouragiert handeln, indem ich entsprechend in diesem Chat, sagen wir, moderierend auftrete. Bedeutet, naja, also so, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, indem ich mit Fakten dagegen angehe oder dass ich schlicht und ergreifend im realen Leben, wenn ich diesen Menschen kenne, sag, also jetzt muss man ein bisschen aufpassen, was du da alles schreibst, weil jetzt langsam wird es blöd. Das ist so der eine Punkt von Elternseite, wenn die das mitbekommen. Meistens bekommen die nicht wirklich mit, was junge Menschen auf ihren mobilen Endgeräten so tippen. Ist natürlich das Thema aufzubringen. Also früher hätte man Netiquette gesagt, also wie man sich im Netz bewegt. Das Netz vergisst halt eben nichts. Bedeutet, ein Kommentar, den ich als 13-, 14-Jähriger irgendwo reinschreibe, ist halt Jahre später vielleicht noch recherchierbar. Und dann kommen wir auf die formellen Instanzen zurück. Schule mit was geht, war vorhin schon angesprochen, hat eben auch ein vitales Interesse dran, dass da nichts hängen bleibt, dass man das aufarbeitet, dass man auch Kommunikationskultur im Netz zum Stück weit erlernt. Und ganz am Ende der ganzen Skala befindet sich dann halt eben die Prävention, wo auch das Demokratiezentrum Angebote hat mit der Gegenrede und wo wir als Polizei dann eben auch unser Angebot einbringen, um einfach darauf hinzuweisen, wo es denn auch die harten Grenzen. Spätestens da sollten auch junge Menschen sensibilisiert sein, dass da keine Fehler passieren, die nachher nicht wieder korrigiert werden können.
Machen wir hier mal ganz kurz eine Klammer auf und verlassen mal ganz kurz die Jugendlichen, die ja dann Schwerpunkt sind, weil es ist, denke ich mal, ein Thema, das ja auch sehr, sehr viele Erwachsene umtreibt, in Chatgruppen, auf Facebook oder wo auch immer, dass gewisse Meinungen geäußert werden, Beleidigungen oder auch in Richtung Hate Speech. Gilt es für Erwachsene genauso oder gibt es da noch andere Elemente, die ich berücksichtigen muss, wenn ich jetzt mit 30-, 40-Jährigen diskutiere? Ist da auch die Lösung die Zivilcourage und die Diskussion?
Auf jeden Fall, nur halt eben anders. Also erstens mal haben wir keinen Auftrag, erzieherisch auf Erwachsene einzuwirken als Polizei. Bei Jugendlichen haben wir da ein bisschen mehr Möglichkeiten. Die treffen sich auch in Schulen. Wir machen selten Präventionsveranstaltungen an Stammtischen oder bei Sportvereinen, was wir machen würden, aber da werden wir seltener eingeladen. Zivilcourage ist in jedem Fall auch eine hilfreiche Geschichte, weil Zivilcourage, wir haben auch eine bundesweite Aktion zu dem Thema, startet erstmal mit dem ersten Satz, hilf, aber bring dich selbst nicht in Gefahr. Und das ist eine der elementaren Geschichten, wenn ich auch in meinem Facebook-Timeline etwas lese als erwachsener Mensch und da befindet sich etwas Kritisches drin. Ich kann versuchen, da Widerrede zu betreiben, sollte dann aber halt auch freundlich bleiben oder zumindest höflich bleiben. Es bringt nichts, auf eine beleidigende Äußerung eine Gegenbeleidigung zu bringen. Das heizt die Sache nur an. Ich kann versuchen zu moderieren, ich kann Fakten mit da reinzubringen. Aber ich sollte immer darauf achten, dass ich jetzt nicht plötzlich der Blitzableiter werde, an dem sich die ganze Energie dann eben ableitet, sondern dann im Zweifel auch irgendwo rausgehen. Und spätestens, wenn ich feststelle, dass bei mir auf der Vereinswebseite oder im sonst irgendwo Kontexten Facebook jemand doch zart abdreht, vorsichtig formuliert, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, das auch beispielsweise unter dem Jugendschutzaspekt an verschiedene Leute zu melden. Jugendschutz.net ist da eine Adresse. Aber auch beispielsweise gibt es bei der Polizei anonyme Hinweisstellen, wo man dann eben das melden kann. Letzten Endes, wir wollen ja verhindern, dass das Netz umkippt und zu einem unsozialen Netzwerk wird. Und da muss man dann eben auch teilweise melden, wenn sich jemand grob gegen die Regeln wendet oder dagegen verstößt. Und da hätten wir beispielsweise mit der Meldestelle Respect, für die ich immer wieder gerne Werbung mache, eine Möglichkeit, volksverhetzende oder insgesamt hetzerische Aussagen anzuzeigen, die dann einerseits in die strafrechtliche Verfolgung gegeben werden. Andererseits wird den betroffenen Menschen und Gruppen wird Hilfe angeboten, sodass man dann eben mit der offenen Hand reagieren kann, aber auch mit der harten Hand, wenn tatsächlich die Grenzen überschritten sind. Zusammengefasst, Zivilcourage gilt für alle Menschen, nur junge Menschen müssen es vielleicht noch eher lernen. Bei Älteren haben wir die Hoffnung, dass die schon einiges davon mitbekommen haben.
Und wenn ich mir dann darüber hinaus Hilfe holen möchte, verweise ich nochmal auf diese Meldestelle Respekt. Da kann ich, wenn ich unsicher bin, mich hinwenden. Aber auch ganz, ganz wichtig, das Ganze bleibt anonym. Ich muss also keine Angst haben, weil das spielt ja sicherlich auch oftmals eine Rolle, ja, dass ich dann Angst haben muss, dass ich eben belangt werde, sondern da kann man quasi anonym auch melden und die gehen dann für einen nach und gucken, ob das strafrechtlich relevant ist. Was gibt es für Strategien jetzt konkret? Nicht immer ist ja die Diskussion sehr ergiebig mit Leuten, die schon ihre Meinung verfestigt haben. Wahrscheinlich kann man natürlich keine Pauschalaussage treffen, aber was gibt es denn für Strategien, das zunächst mal zu erkennen? Aber wie soll ich es einfach ignorieren? Soll ich das Ganze ironisieren? Soll ich das diskutieren? Soll ich es überspitzen? Oder ist es immer sehr situativ abhängig?
Es ist extrem situativ abhängig. Also da wird auch von der Feinmechanik der Gegenrede gesprochen. Also es ist immer sehr wichtig, wer spricht eigentlich gerade. Ist es jetzt wirklich der Vereinskamerad, der Kumpel, der Klassenkamerad, der da einspricht, der hat andere Möglichkeiten, wie wenn jetzt plötzlich eine offizielle Stelle einen Widerspruch einlegen würde. Bedeutet, der Akteur ist erstmal sehr, sehr zentral wichtig. Es ist die Frage, was für ein Ziel verbinde ich mit der ganzen Geschichte? Bei manchen Leuten, die da etwas schon abgespaced sind, werde ich wahrscheinlich mit einer inhaltlichen Argumentation nicht mehr durchkommen. Ich könnte aber vielleicht wenigstens zeigen, dass ich mich um die Opfer kümmere, also diejenigen, die für irgendwas als Sündenböcke aufgebaut werden. Oder ich könnte versuchen, einfach zu sagen, naja, das meinen nicht alle so. Einfach nur so, um eine kleine Opposition anzudeuten. Gerade bei denjenigen, die sehr, sehr heftig da unterwegs sind, muss man eben aufpassen, dass man nicht plötzlich zwischen den Angegriffenen und den Angreifer zwischen reinkommt und dann plötzlich selbst eben das abbekommt. Spätestens da müsste man sich dann auch Gedanken machen, ob man sich nicht besser zurückzieht. Aber die Strategien, die angesprochen waren, also von ignorieren, moderieren, diskutieren, ironisieren oder auch einen Faktencheck anzubieten, das sind die gängigen Möglichkeiten. Und wenn man das ein bisschen geübt hat, das ist beispielsweise das, was auch dann bei uns im Programm stattfindet oder bei dem schulischen Programm gegen Hate Speech, dass man für sich gedanklich einfach durchspielen, was für Reaktionen löse ich damit aus, was für Gegenreaktionen könnten dann kommen. Und ab wo sage ich, das Ding ist mir jetzt so heiß, da möchte ich mir die Finger nicht verbrennen. Ich kann damit nicht leben, dass es weiterhin im Internet steht. Deswegen melde ich diesen Vorfall auch an die genannten Stellen, damit die sich dann bitte schön darum kümmern, weil so möchte ich nicht, dass mein Netz aussieht.
Hast du so ein paar kleine Tipps und Kniffe, so pauschal oder kann man das sagen, was ihr den Leuten immer mitgebt, wo man jetzt schon so, wenn hier die Hörer von dem Podcast direkt etwas anwenden können?
Also das Problem ist ja eigentlich das, wir kennen das alle auch aus den früheren Zeiten, wenn man einen Brief schreibt, tatsächlich so, wie man das früher mal gemacht hat, dann denkt man über das nach, was ist, und man kann es nochmal korrigieren. Wenn man am Stammtisch sitzt oder mit Freunden sich im Bus unterhält, dann redet man einfach raus. Und dieses einmal drüber nachdenken, wie könnte das bei jemand anderen ankommen? Für mich mag das ja richtig sein, aber was ist die Konsequenz für den anderen? Das wäre so eine Merkregel, die man mitgeben kann. Also sich in die Schuhe des anderen reinstellen, mit ein bisschen Empathie und Einfühlungsvermögen mal schauen, oh, könnte das verletzend sein? Will ich den anderen wirklich verletzen? Und wenn ich es nicht will, habe ich ja immer noch die Möglichkeit, eine etwas sanftere Sprache zu verwenden, um meine Kritik zu äußern, aber ohne den anderen gleich damit zu verletzen.
Ist natürlich bei den sozialen Medien ähnlich. Da reibe ich das mal im Effekt relativ schnell und wütend rein. Und es steht halt dann drin einfach. Ne? Das muss sich auch klar sein. Also der alte Spruch, erst denken, dann reden, der war, glaube ich, nie so wichtig wie heute.
Das ist eben beim Reden kann man dann wenigstens auch direkt drauf reagieren. Also wenn ich dann merke, der andere kriegt jetzt Tränen in die Augen oder wird wutschäumend, dann kann ich noch drauf reagieren und sagen, sorry, war nicht so gemeint, weil ich sehe den anderen. In sozialen Medien sehe ich nicht, wie der andere gerade reagiert. Und umso wichtiger wäre eigentlich heutzutage genau dieser Spruch, aus Denken dann schreiben oder aus Denken und dann reden, weil man eben diese Reaktion nicht eins zu eins direkt mitverfolgen kann.
Wie schaut es jetzt aus? Gefühlt argumentieren ja viele, es nimmt immer zu, es verroht alles, es soll jetzt auch eine alternative soziales Medium kommen, wo die Netiquette groß geschrieben wird, wo es Klarnamenpflicht gibt. Diese Verbreitung, wird es immer mehr unter den Jugendlichen speziell, oder ist es nur, dass es gefühlt so ist, weil die Fälle einfach schneller publik werden?
Also auch das ist natürlich ein Internet-Effekt. Im Internet kann jeder das nachlesen, man kann das nachrecherchieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob junge Menschen oder auch ältere Menschen früher arg viel netter miteinander umgegangen sind oder ob das einfach mittlerweile besser einsichtig ist, was da alles läuft. Von den Zahlen her, gerade bei minderjährigen Menschen haben wir eine Studie, die geht davon aus, dass 5% pro Jahr auch in die Region eines Opfers von so einer Hassrede kommen können. Wenn wir jetzt gerade die schon genannte Jim-Studie aufschlagen, dann stellen wir fest, dass 3/4 der 15-Jährigen bereits Hate Speech begegnet sind. Und 2018 hatte gerade die Jim-Studie gesagt, dass jeder 10. 12- bis 13-Jährige häufig Hassbotschaften im Netz zumindest liest. Also es ist im Alltag von jungen Menschen durchaus vorhanden. Und auch von den Gruppen, sozialen Gruppen, die da angegangen werden, Geflüchtete, Migranten, Muslime, die Bundesrepublik Deutschland als Ganzes, Politiker, Andersdenkende etc. Das ist eine eindeutige Verfestigung. Bedeutet, wenn ich mich zu diesen Gruppen zugehörig fühle oder da Teil bin, dann werde ich häufiger beleidigt oder angegangen. Wenn ich selbst einen Migrationshintergrund habe, wenn ich geflüchtet bin womöglich, wenn ich muslimischen Glaubens bin, etc., dann bin ich da massiv überrepräsentiert. Also wir sprechen da tatsächlich von 10% der Bevölkerung, die sehr häufig dann eben auch direkt oder als Gruppe angegangen werden und sich dann eben da in der Position befinden, sich fast schon verteidigen zu müssen oder die Glaubensgemeinschaft verteidigen zu müssen. Und wenn man mal auf die Leute schaut, was passiert mit denen, dann sind es Reaktionen wie Wut, Traurigkeit, Ekel, Scham oder Überraschung oder auch Angst, die damit ausgelöst werden. Und das führt letztlich dazu, dass die Leute sich zurückziehen aus den sozialen Medien, dass sie insgesamt auch ein geringeres Vertrauen haben in die rechtschaffenden Strukturen in unserem Land, gegenüber dem Staat, der Polizei weniger Zutrauen haben. Also es bekommt einen Spin in Richtung, man zieht sich zurück in seine eigene Gruppe, lässt die anderen sein, vertraut denen auch nicht mehr. Und das ist ein Faktor, der unsere Gesellschaft potenziell auch teilen kann in viele kleine Gruppen. Und das ist jetzt wiederum eine kriminologische Geschichte. Je mehr wir solche kleinen Gruppen haben, desto mehr kann sich das auch aufschaukeln. Das kann eine Eigendynamik bekommen. Sehe ich momentan gerade noch nicht so. Deswegen bin ich vorsichtig bei der These mit der Verrohung. Aber es hat zumindest das Zeug dazu, dass Einzelne sich bemüßigt fühlen, jetzt in einer Form von Krieg im sozialen Medien zu starten oder vielleicht später auch in den realen, in Gewalthandlungen sich zu flüchten, um diese für sie unhaltbare Situation zu beenden. Und das ist genau der Punkt, der für uns dann auch als Polizei sehr kritisch wird, weil wir mittlerweile auch schon einige Fälle haben, wo wir das nachvollziehen können, wie sich jemand im Internet quasi radikalisiert hat und nachher kam es dann zu Straftaten.
Gibt es auch Angebote für die Opfer, dass sie sich auch hinwenden können?
Auf jeden Fall, das ist uns auch eine sehr wichtige Geschichte. Da arbeiten wir als Polizei eigentlich eher in einer vermittelnden Rolle, aber es gibt beispielsweise die Opferberatung, die von Leuchtlinie angeboten wird. Aber auch im Falle von Beleidigungen verweisen wir auf HateAid, eine gemeinnützige Organisation in Berlin, die bei Beleidigungen einschreitet, oder auf Angebote vom Demokratiezentrum über die Meldestelle Respect, die wir schon angesprochen hatten, die dann eben nicht nur die Strafverfolgung leisten, sondern insbesondere auch die Unterstützung von Opfern von entsprechenden Delikten, um da anders, besser mit umzugehen und aus dieser teilweise depressiven Geschichte wieder rauszukommen.
Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, Hate Speech und Leute fertig machen. Ich erinnere mich jetzt mal an meine Jugend, war auf dem innerhalb des Schulkontexts jetzt nicht was ganz Ungewöhnliches, gehört ja auch irgendwie mit dazu zur Entwicklung, zur persönlichen Reifung und dass man das eben erkennt, was darf ich machen, was darf ich nicht machen. Das heißt, hat sich im Prinzip das nicht geändert von der Soziologie her, sondern nur von der Aufmerksamkeit durch die neuen Medien?
So würde ich das unterschreiben und diese Sensibilität, die wir früher eben hatten, auch bei diesen ganz normalen Schulhof-Rangeleien oder auch jemand anders sein Mäppchen verstecken und so weiter und so fort, da gab es meiner Auffassung zumindest nach dieses Bauchgefühl, das ist eigentlich nicht richtig und wenn ich nachher erwischt werde vom Lehrer und danach einen Termin beim Rektor bekomme, es trifft mich jetzt nicht ganz falsch. Und diese Sensibilität, diese Zivilcourage auch im sozialen Medien, im Netz anzuwenden, das ist eben die zentrale Botschaft, die wir vermitteln wollen mit unserem Präventionsangebot.
Ist diese Depersonalisierung eine Problematik, weil ich ja die Leute nicht direkt gegenüber habe?
Das ist, wie vorhin schon angedeutet, wenn ich das konkret mit einem Mitschüler mache, dann kriege ich ja mit, wie der womöglich Tränen in die Augen kriegt. Wenn ich das nur am Rechner mache, dann ist es für viele Menschen einfach nur so eine Spielrealität und ich sehe die direkten Auswirkungen meines Handelns nicht mehr. Und dafür braucht es mehr Empathie als im realen Leben und deswegen arbeiten wir da in unserem Vortrag beispielsweise auch sehr, sehr schülernah und in Diskussionsrunden und so weiter darüber, um genau diese Empathie zu fördern, die ja eigentlich der Kern ist von Zivilcourage, weil so wie man mit dem einzelnen Menschen gerade umgeht, so möchte ich nicht, dass mit mir umgegangen wird und daraus folgt dann der kategorische Imperativ, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu und wenn du es mitbekommst, dass etwas passiert, dann schalte ich wenigstens ein, dann hilf, dann unterstützt das Opfer und melde ab einem gewissen Punkt auch Lehrerinnen und Lehrern oder anderen Personen, dass da was furchtbar schief läuft und dass man da mal eine Grenze aufzeigen müsste.
Jetzt sind wir schon fast am Ende vom Podcast angekommen. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Was gibt es für neue Themenfelder, die sich abzeichnen bei euch, die ihr schon auf dem Schirm habt, die eventuell kommen könnten? Wo könnte es hingehen in dieser Thematik?
Da gibt es vieles. Also die Prognosen für die Zukunft sind immer schwierig zu machen und wir hoffen ja auch immer noch, dass es besser wird. Und deswegen denke ich, das Thema, wie verhalten wir uns im Internet, wird uns eine ganze Weile noch beschäftigen. Es wird uns eine ganze Weile noch beschäftigen, wie gehen wir mit unserer Gesellschaft hier insgesamt um, mit kleinen Gruppierungen, die dann schlecht beleumundet werden oder sogar schon beleidigt und angegangen werden. Das ganze Thema Integration wird uns wahrscheinlich noch eine Weile treffen. Und so wie es sich abzeichnet, bin ich leider nicht ganz optimistisch, dass das Thema Extremismus und Radikalisierung uns übermorgen schon verlassen haben wird, weil die Rahmenbedingungen uns keinen Anlass zur Hoffnung geben. Bedeutet, wir werden uns auch weiterhin um Rechtsextremismus, um Islamismus, um Linksextremismus kümmern müssen, um ausländischen Extremismus, weil das eben dann wiederum sich unterbricht und spiegelt in den einzelnen Chats und Foren. Wir hatten irgendwann mal in einer größeren Stadt Baden-Württembergs eine Situation, dass ein Autofahrer an eine Ampel rangefahren ist, ein zweiter ist nebendran rangefahren. Der eine hat ein Handzeichen gemacht, das war typisch für die grauen Wölfe, der andere hat ein Handzeichen gemacht, das war typisch für eine eher linke türkeistämmige Organisation. Dann sind beide ausgestiegen und haben sich auf die Mütze gehauen. Ich denke, solche Spannungen in einer globalisierten Welt, die werden von der ganzen Welt auch irgendwo bei uns ankommen, werden die Situation aufheizen. Und deswegen fürchte ich, wir werden uns mit dem Thema Hate Speech und den Folgen der Digitalisierung auch für Kriminalität noch eine ganze Weile beschäftigen müssen.
Deshalb sind wir ja eigentlich in Baden-Württemberg recht gut aufgestellt. Wir haben ja nicht nur die polizeiliche Prävention, sondern auch die Prävention an den Schulen. Und du hast es ja bereits angedeutet, wir haben ja diese Meldestelle Respekt oder Hate Aid, Leuchtturm und das Demokratiezentrum Baden-Württemberg. Diese Internetseiten werde ich bei unserem Podcast mit draufschreiben, dass also jeder nochmal die Möglichkeit hat, sich da weitergehend zu informieren, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Wir sind schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Zeit, die du gehabt hast und wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei der polizeilichen Prävention. Und ich bedanke mich bei meinem heutigen Gast, dem Herrn Frank Buchheit vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne. Free.